Ja, vielleicht können wir es heute Morgen so machen. Man kann die Zeit des Gottesdienstes ja verschieden verbringen, dass man sagt, nach dem Amen wache ich wieder auf und genieße den Tag. Aber vielleicht können wir es heute umgekehrt machen, dass ihr nach dem Amen erst absackt in das Nachtkoma, falls ihr euch nicht konzentrieren könnt. Ich möchte heute ein Reiseführer sein, ein Gehilfe zur Freude. Wir haben gerade gesungen, Herr, wohin soll ich gehen? Niemand, kein Mensch kann mir so viel geben wie du. Ich weiß nicht, ob wir es ehrlich gemeint haben oder ob wir es eben gesungen haben, wie man das halt singt, ohne es zu bedenken. Aber wenn wir überlegen, was haben wir gesungen, niemand kann mir so viel geben wie du, dann wäre es eine Chance wert, dass wir hinhören und unsere Beziehung zu Gott erneuern lassen. Denn es ist wirklich so. Ich möchte nicht sagen oder behaupten, eines dieser drei Themen sei wichtiger als das andere. Wenn wir mit uns selbst im Unfrieden sind, ist unser ganzes Leben in Disharmonie. Wenn wir mit dem anderen in Unfrieden sind, auch. Und wenn wir mit Gott unsere Beziehung nicht pflegen mit Gott, dann ist es auch nicht gut. Zum Frieden kommen mit Gott kann bedeuten, dass wir zum Frieden gekommen sind, aber diesen Frieden verloren haben. Es kann aber auch sein, dass wir noch nie eine Beziehung zu Gott hatten und hören, wie wir eine Beziehung bekommen können. Selbst die frömmsten Menschen können in eine Beziehungskrise kommen mit Gott durch einen Prozess der Entfremdung. Diese Gefahr ist real. Es gibt verschobene Prioritäten in unserem Leben, unentwegte Herausforderungen im Privaten, an der Arbeitsstelle, führen, wenn wir die Beziehung mit Gott nicht pflegen, zu einer Diesseitigkeit des Denkens. Und wir haben diesen Blick nur noch für das, was uns vor Augen ist, aber nicht für die unsichtbare Wirklichkeit. Gottes Wort zeigt uns diese Gefahr von vornherein auf, indem es in 5. Mose 8 sagt, ab Vers 11, so hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Im Zusammenhang heißt es, wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebe, nicht hättest. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Was soll's? Ich brauche doch Gott nicht. Solange ich noch Muskeln habe, solange ich noch Augen im Kopf habe, weiß ich selbst, was ich zu tun habe. Nein, Gottes Wort sagt, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott. Denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er euren Vätern geschworen hat. Eine Diesseitigkeit. Und selbst Vollamtlern passiert es, dass sie reden von der Größe Gottes und sie aus den Augen verlieren. Reden von der Größe Gottes, aber nur von den Dingen, die irgendwann mal waren, aber nicht mehr die Gegenwart kennzeichnen. Wir brauchen ja oft eine gewisse Zeit, bis wir merken, die Dinge, von denen wir reden, waren gestern und sind nicht mehr heute. Das ist eine Abwärtsspirale. Wir lesen nicht mehr die Bibel, wir beten nicht mehr. Das schlechte Gewissen kommt. Wir mögen uns Gott nicht nahen, weil wir wissen, wir haben ihn vernachlässigt. Und so gibt es eine Abwärtsspirale in die Entfernung von Gott. Und Wohlstand und Arbeit sind unsere Gefahren hier. Wir haben nicht Verfolgung wie Christen im Mittleren Osten oder in Asien, in Afrika. Aber wir haben Arbeit, wir haben Zerstreuung. Wir haben viele Dinge, die uns wegführen können von Gott und in diese Gefahr können wir kommen. Plötzlich sitzen wir vor einem Bild, vor einem Rahmen und das Bild fehlt. Wir haben noch die Form, aber nicht mehr den Inhalt. Das kennzeichnet Menschen, die schon länger mit dem Herrn gehen, aber in Gewohnheit abgesunken sind. Es kennzeichnet Freikirchen der zweiten, dritten Generation, die noch immer glauben, die Alternative zu sein zu den Volkskirchen und sich nur noch auf ihre Form, auf ihren Anspruch berufen. Ich komme ja in jegliche Art von Gemeinde und ich merke, niemand hat es besser als der andere. Gottes Furcht und Hingabe wird immer geprägt von den Einzelnen, von der Hingabe des Einzelnen. Und dass sie uns verloren geht, zeigt nicht, dass wir größere Sünder sind, sondern dass wir unaufmerksam waren und dass wir nur noch die Glut von gestern hüten, statt sie zu schüren zu einem neuen Feuer. Wie können wir diesen Prozess der Entfremdung umkehren? Gottes Wort sagt im Psalm 27, Vers 8, mein Herz spricht dir nach, sucht meine Nähe. Ich suche deine Nähe, Yahweh. Es ist gut, wenn es irgendwann in unserem Leben ein Erschrecken gibt, wo ist er denn nun, der Gott, von dem ich rede? Wo ist denn nun das, was ich bezeuge in meinem Alltag? Wo es ein solches Erschrecken gibt, so ein Innehalten, ist das schlimm. Wo es aber das nicht gibt, gehen wir in diesem Prozess der Entfremdung weiter. Darum sind solche Momente der Orientierung, wo bin ich denn eigentlich, solche gesunden Momente. Schade, wenn wir unsere ganze Zeit nur mit Action füllen, aber nicht mit der Verinnerlichung, mit der Überprüfung, mit der Sammlung, mit der Stille, um zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Und solche Pausen nutzen für die Stille zu Gott. Der Psalmist hier hat ganz offensichtlich diesen Prozess gerade vollzogen. Ich suche nach dir. Warum? Weil dein Wort, Herr, sagt, sucht meine Nähe. Er stützt sich hier in seinem Psalm 27 auf ein Wort aus 5. Mose Kapitel 4, wo es heißt, wenn du aber dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Im 5. Buch Mose wird die Situation dargestellt, du wirst verbannt, du wirst fern sein von Gott, aber wenn du ihn suchst, du wirst ihn finden. Dein Suchen hat Verheißung. Lohnt es sich für uns, mal Stille zu halten? Lohnt es sich, Tabula Rasa zu machen und sagen, was bleibt? Statt in der Gewohnheit der von Frömmigkeit weiterhin zu dümpeln und gar nicht zu merken, dass wir ganz langsam uns vom Ufer wegbewegen, abgetrieben werden ins offene Meer. Wir können nur suchen, was wir kennen. Wir müssen wissen, was wir suchen. Wir können Gott nur suchen, wenn wir merken, dass wir ihn aus dem Blickfeld verloren haben. Viktor Frankl, dieser Psychologe aus Wien, sagte einmal, ich suche nicht nach dem Glück, sondern ich suche nach der Ursache des Glücks. Und das möchte ich uns auch sagen. Wir müssen wissen, wonach wir suchen, nicht nach Frömmigkeit, sondern nach Beziehung, nach Gott selbst. Denn er ist der unserem Leben Glück gibt. Wenn wir wissen, wonach wir suchen, dann haben wir ein Ziel vor Augen. Im Lukas-Evangelium gibt es verschiedene verlorene Gleichnisse in Lukas 15. Und alle diese verlorenen Gleichnisse zeigen, das sind Menschen, die wissen, was Vollkommenheit ist, aber sie haben sie nicht mehr. Der Hirt mit den 100 Schafen hat nur noch 99, er weiß, wonach er sucht. Nach dem einen Schaf, das fehlt. Die Frau mit den 10 Silbergroschen weiß, was sie hatte, aber sie hat es nicht mehr und sie weiß, wonach sie sucht. Wenn wir Gottes Beziehung hatten, wissen wir, was wir gehabt haben und wir wissen, wonach wir suchen. Und das ist wichtig. Wir können nur suchen, was wir kennen. Und darum ist es so wichtig, dass wir erneuern und dass wir immer wieder Suchende werden. In diesem Sinne bin und bleibe ich ein Gottessucher. Natürlich habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, mit Gott zu leben, aber ich tue es nicht immer. Die Summe meiner Jahre der Nachfolge sind nicht die Summe des Gehorsams und der innerlichen Verbindung mit dem Herrn. Darum ist es immer wieder notwendig, stillzuhalten und zu fragen, wie artikuliert sich denn unsere Suche nach der erneuerten Nähe Gottes? Ist es nur ein unbestimmtes Gefühl, ich sollte, oder ist es uns wert, uns tatsächlich auf den Weg zu machen? Der Hirt verlässt die 99 Schafe und macht sich auf den Weg. Die Frau im Gleichnis stellt den Haushalt auf den Kopf und kehrt und schaut und drückt, bis sie den Groschen hat. Wie zeigt sich unsere Suche? Die Frage könnt ihr euch selbst beantworten. Ich für mich habe sie dadurch angepackt, dass ich mich ausklinke aus dem Getriebe des Alltags. Dass ich sage, ja, ich habe nur 24 Stunden und die sind meist gefüllt, also ich muss mir irgendwo Zeit nehmen. Nicht am Schlaf, das wäre eine falsche Heiligkeit. Wo wir am Schlaf abknappen, ist das ungesund. Aber zum Beispiel ein Film, eine Zerstreuung. Statt Musik zu hören, statt zu spielen, statt irgendetwas zu machen, was an sich nicht schlecht ist, können wir das Bessere tun und umkehren. Ich will es nur sagen, weil wir denken oft, wir würden Suche nach Gott, wir würden Frömmigkeit zum Nulltarif bekommen, kriegen wir nicht. Es kostet uns was. Erinnert ihr euch noch? Der Unterschied zwischen Wunsch und Wille besteht im Durchsetzungsvermögen. Darin, dass ich mir Mühe, Arbeit, Zeit, Opfer, Kraft und Aufwendungen zumute, um Gott wieder in mein Blickfeld zu bekommen. Wir können Gott nicht zwingen zu reden, aber wir können uns darauf einstellen, ihn zu hören. Ich finde das so stark, dass die Bibel uns eben Menschen vor Augen stellt, die genau in dieser Situation sind. Wir sind nicht weniger fromm als die anderen. Alles waren es nur Menschen, die Psalmisten genauso wie wir. Da heißt es, hüll dich nicht in Schweigen, mein Fels. Wenn du mich schweigend von dir weißt, bin ich wie ein Toter im Grab. Es kann natürliche Gründe geben, dass ich Gott nicht höre. Eben, weil ich ihm gar keine Gelegenheit gebe. Weil ich ständig in einem akustischen Raum lebe, der meine Sinne beansprucht und gar nicht bereit bin, hinzuhören. Es kann sein, dass Reden gar nicht notwendig ist. Es gibt ein Schweigen der Übereinstimmung und es gibt ein eiskaltes Schweigen. Manchmal spüren wir das, wenn wir irgendwo reinkommen und denken, oh, irgendwo ist da gerade eine Krise. Aber es gibt auch ein Schweigen der Übereinstimmung. Wenn ich mit meiner Frau am Tisch sitze beim Frühstück, reden wir meist wenig. Ich bin ein Morgenmuffel. Und die Fragen, wie ich geschlafen habe, sind meistens nur eine Überbrückung, dass ich überhaupt mal was sage. Aber ich rede nicht gern. Was soll ich über den Schlaf sagen? Ich habe auf der linken Seite gelegen, dann auf der rechten und dann mal auf dem Rücken. Ne? Das ist, ich weiß nicht, das ist nicht der Kick, nicht wahr? Hüll dich nicht in Schweigen, mein Fels. Vermissen wir Schweigen überhaupt? Ist Schweigen für uns irgendwas, was uns abgeht, wo wir sagen, ey, warum? Oder sagen wir, ich weiß gar nicht, wovon er redet. Gott redet, ob Gott redet oder schweigt, wo ist da der Unterschied? Oder Psalm 83, Vers 2, Gott, bleib doch nicht stumm. Schweige nicht und tu etwas, Gott. Ist unser Herz auf dieser Frequenz, dass wir sagen, ich, Ich bestehe darauf, Herr, jetzt mach den Mund auf, tu etwas, geh hinein in mein Leben und artikuliere dich. Ein Baptistenpastor hat mal gesagt, angenommen, Gott würde heute, was nicht passieren kann, Gott würde heute sterben. Wie würden unsere Gottesdienste aussehen, unsere zukünftigen? Es war eine rhetorische Frage und er hat die Antwort gleich dazu gegeben, sie würden sich in keinem Punkt verändern. Mir lief kalten Rücken runter, weil ich dachte, vielleicht hat er recht. Das ist ja furchtbar. Wären wir tatsächlich in der Lage, die Gottesdienste zu feiern, wie immer, für einen toten Gott? Inwiefern bemerken wir, dass er lebendig ist? In welcher Weise nehmen wir ihn als redenden Gott wahr? Wir haben doch den Anspruch, wir haben ihn doch. Wir singen doch davon, Herr, dass seine Worte eben niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Wie meinen wir das ehrlich? Könnten wir unseren Nachbarn jetzt sagen, wie wir Gottes Reden erleben? Ich finde den Text aus Jesaja 63 so wunderbar. Da heißt es, über das Volk Israel, da dachten sie wieder an die vorige Zeit, als Mose noch in ihrer Mitte war. Wo ist der Gott, der den Hirten seiner Schafe aus dem Meer herausgezogen hat? Wo ist der, der ihm den Heiligen Geist ins Innerste gab, der ihm beistand mit seinem gewaltigen Arm, der das Meer zerteilte vor seinem Volk und sich seinen ewigen Namen erschuf? Wo ist der, der sie durch die Fluten führte? Da wird eine konstruktive Unzufriedenheit aufgezeigt. Dieses Volk, das irgendwann in seiner Belanglosigkeit merkt, hallo, sind wir nicht Volk Gottes? Es reicht nicht einfach, Jude zu sein. Im Grunde müsste Jude doch ausgefüllt sein mit einer Beziehung zu Gott. Und dann kommen sie in eine Unzufriedenheit, die konstruktiv ist. Warum? Weil sie die alten Geschichten lesen und sie in ihre Gegenwart transportieren und sagen, wo ist denn dieser Gott, von dem geschrieben steht, was er früher für Wunder tat? Es reicht uns nicht, biblische Geschichten aus der Vergangenheit zu betrachten und zu sagen, boah, was war das damals so toll? Und heute nichts von diesem Gott zu erleben. Haben wir den Anspruch, haben wir das Verlangen, Gott in unsere Gegenwart hinein zu erleben? Ich rede zu mir und ich rede aus meiner eigenen Erfahrung. Immer wieder ertappe ich mich und denke, nanu, du redest vom Schnee von gestern, aber was ist heute? Das ist peinlich. Und ich hänge dessen Leuten nicht an die Nase, wenn ich in dieser Phase bin. Nachher kann ich darüber reden, wenn ich es überwunden habe. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als über Tage zu beten, dass ich wieder zurückfinde, Gott zu suchen. Herr, ich brauche deine Nähe. Jetzt gib dich mir wieder zu erkennen. Dass wir orientierungslos sind, ist schlimm, aber es gar nicht zu merken, ist schlimmer, weil wir dann Irrende bleiben. Blinde Blindenführer, das waren die Pharisäer und die Sadduzäer. Blinde Blindenführer. Können wir selber sein, wo wir orientierungslos geworden sind, wo wir nur noch davon leben, EFG zu sein oder die erweckten Leute, es aber nicht mehr füllen mit einem Herz, das sich führen lässt, mit einem Herz, das in der Berührung mit dem lebendigen Gott ist. Was können wir so bescheiden sein in unserem Anspruch an Frömmigkeit? Was können wir so unbedarft daher leben und wir verlieren den Anschluss an Gott? Ich möchte uns einfach das Bewusstsein dafür öffnen, wie ist es denn mit mir, wo stehe ich denn? Und wie kann ich das wieder neu füllen, was ich gesungen habe, dass Gott uns das gibt, was uns kein anderer geben kann? Denn wenn es hart auf hart kommt, werden wir plötzlich vor unserer Leere stehen und sagen, er ist gar nicht da. Ist es eine Illusion? Denn das Leben geht hart mit uns um. wenn alles ganz anders kommt, als wir es uns gedacht haben. Und aus euren Zeugnissen und aus den Gesprächen mit euch weiß ich, es geht auch euch so. Es kommt vieles ganz anders. Da brechen Unglücke über unser Leben hinein und wir wissen nicht, warum um alles in der Welt trifft es mich. Warum? Mir ist so wichtig geworden, dass die Bibel kein Diktat ist, wo Gott irgendetwas offenbart und wir offenbarten es ihm am Morgen und am Abend, heißt es im Koran, wir diktierten es ihm am Morgen. Nein, die Bibel ist Gottes Wort eingepackt in Geschichten. Diese Geschichten sind nicht Geschichten, um Familiengeschichten zu tradieren. Sie sind nicht Geschichten, um Moral zu lehren. Diese Geschichten sind Geschichten, die Gottes Handeln in der Vergangenheit an Menschen offenbaren und uns damit einen Spiegel vor Augen stellen. Ich denke an Josef, den Sohn von Jakob. Er hatte eine wunderbare Erfahrung mit Gott. Er hatte Nähe zu Gott. Gott hat sich ihm mitgeteilt. Gott ist aus der Verborgenheit herausgetreten in sein Leben, hat sich ihm mitgeteilt. Er war der glücklichste Mensch, aber er war noch unreif. Und dann hat Josef natürlich erwarten können, Herr, wenn du dich mir schon offenbarst, hast du Großes mit mir vor. Und was erlebt er? Gar nichts Großes. Er erlebt nur Elend. Er wird zuallererst mal von seiner Familie abgelehnt. Hey, du Schnösel hier, willst dich über uns erheben, nicht wahr? Der ist ganz kalt abgewiesen worden. Er wird von seinen Brüdern verkauft, er wird versklavt, er wird zu Unrecht beschuldigt, er kommt in den Knast. Tiefer geht es nicht. Als Ausländer versklavt im Knast. Soll das Nähe Gottes sein? Soll das Führung sein? Herr, wo bist du? Wenn Josef sich damit begnügt hätte, nur die Geschichten der Vergangenheit zu betrachten, wäre es ihm schlecht gegangen. Aber Josef lebte inmitten seiner Situation, die er nicht erklären konnte, mit Gott. Alles kommt ganz anders. Und wenn wir diese Geschichte lesen, lehrt sie uns nicht, wie redet man über Offenbarungen mit seiner Familie oder wie verhalte ich mich im Haus meines Chefs, wenn ich mit der Frau allein bin oder so. Das will sie alles nicht lehren. Das können Leute auch exegetisch herausarbeiten und so. Nein, es geht bei der ganzen Geschichte im Grunde nur darum und Gott geht mit. Und Gott hat einen Plan mit all diesen Unwägbarkeiten. Gott hat einen Plan, obwohl es in dem Augenblick für Josef überhaupt nicht nach Plan aussieht, sondern nach Chaos. Entfremdung von Gott kann damit zu tun haben, dass wir ganz andere Vorstellungen vom Leben haben und dass wir Gott nicht verstehen können, absolut nicht. Und erst am Ende dieser Periode, nicht am Ende seines Lebens, aus dem Leben von Josef wird uns ja nur diese kurze Zeitspanne berichtet. Er hat noch länger nachher gelebt, als die Zeit berichtet wird, über die wir in der Bibel etwas haben. Aber am Ende dieser Periode kann Josef sagen, ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht. Da gibt es einen verborgenen Plan von einem Gott, den er in seiner jeweiligen Situation nicht hätte erklären können. Merken wir, wie enorm wichtig es ist, eine Beziehung zu haben zu Gott, die auf Liebe beruht und nicht auf Erklärbarkeit, die darauf beruht, dass wir festhalten, auch wenn uns alles wegschwimmt, zum Frieden mit Gott kommen wir nicht durch bessere Erklärungen, sondern durch Beziehung. Und wenn wir diese Beziehung nicht pflegen, schwimmen uns alle Fälle davon. Es gibt wichtige Umstände, die uns einschränken. Das Volk damals und auch uns heute. Oft schauen wir so sehr auf die Begrenzungen, die uns durch die Fürsorge für die Kinder oder für ein hilfsbedürftiges Elternteil auferlegt haben. Oder es sind Alltagspflichten, die uns scheinbar daran hindern, ganz für den Herrn da zu sein. Die Mütter mit den kleinen Kindern wissen, wovon ich rede. Sie würden gerne mehr Freiheit haben, würden sich gern für den Herrn einsetzen. Aber ihre Situation ist jetzt, für die Kinder da zu sein. Und genau darin erfüllen sie ihre Aufgabe. Mütter und Väter. Grundsätzlich erwartet Gott von uns nichts, was wir nicht leisten können. Und wenn wir kleine Kinder haben, wenn wir Eltern haben, die wir pflegen müssen, wenn wir Aufgaben haben, aus denen wir nicht rein können, dann ist Gott inmitten dieser Aufgaben da für uns und segnet uns darin. Unliebsame Hindernisse sind nicht blinde Geschicke, die uns daran hindern, Frömmigkeit zu leben, sondern Frömmigkeit leben wir in den widrigen Umständen. Gott ist so souverän, dass er diese Umstände nehmen kann, wenn er will. Wenn er sie aber nicht will, ist er dennoch Gott, der uns liebt. Zum Frieden mit Gott kommen wir dann, wenn wir die widrigen Umstände nicht als Feinde betrachten, nicht als ein Geschick, das uns übel mitspielt, sondern als etwas sehen, was in der Hand von Gott gebraucht wird in unserem Leben. Ob es uns nun gefällt oder nicht, das spielt nicht die Rolle. In 2. Mose 34 sagt Gott, dreimal im Jahr sollen alle deine Männer vor dem Herrn, vor Yahweh, dem Gott Israels, erscheinen. Herr, wie soll das sein? Alle Männer, wenn alle Männer in Jerusalem sind, werden die Völker an den Grenzen einfallen, uns überfallen, unsere verlassenen Höfe an sich reißen, unsere Frauen mitnehmen und die Kinder und so weiter. Das war doch eine Angst, die sie beschäftigen musste. Nee, wir kommen nicht, Herr. Da musst du dir was anderes überlegen. Das Konzept geht nicht auf. Nicht wahr? Widrige Umstände. Und Gott sagt dreimal im Jahr. Dreimal im Jahr. Und damit du dich nicht sorgst, in dieser Zeit, sagt Gott zu, in dieser Zeit wird niemand in dein Land einfallen, denn ich werde die Völker vor dir vertreiben und deine Grenzen erweitert haben. Ich werde dafür sorgen, dass in dieser Zeit, in der du gehorsam übst, dass du nicht auf die Schnauze fällst. Ich werde dafür sorgen, dass du gehorsam üben kannst und merkst, der Herr ist auch über die Umstände Herr. Als unser zweites Kind, unser Sohn, eine Bewegungsstörung hatte und wir gerade mit der ersten so viel Malheur hatten, da waren wir ganz am Ende. Und wir mussten, vor allen Dingen meine Frau, ich war ja berufstätig, arbeitstätig, man musste meine Frau mit diesem Jungen von neuen Gymnastikübungen machen, obwohl sie sich auch um die Älteste hat kümmern müssen, auch mit Übungen. Meine Frau war völlig überfordert, widrige Umstände. Gott hätte mit den Fingern schnipsen können und hätte den Jungen die Bewegungsabläufe eingeben können, da hätte er das Problem auch gelöst. Er hat es nicht. Er hat es gelassen. Widrige Umstände. Aber er hat in diese widrigen Umstände eine Frau aus der Schweiz, die wir gar nicht kannten, eine Schwester von jemandem, der mit uns auf der Bibelschule war, geschickt. Und diese Frau war Physiotherapeutin. Und sie hat ihren Urlaub bei uns verbracht und hat 2 Wochen geturnt und 2 Wochen uns Urlaub von dieser Verpflichtung gegeben, den Jungen zu beturnen. Gott ist souverän. Und statt uns darauf zu versteifen, Herr, nimm die widrigen Umstände aus unserem Leben, können wir einfach offen lassen, wie Gott hilft und ihm sagen, wie schwer es für uns ist, in diesen widrigen Umständen zu sein und ihn bitten, uns darin zu helfen. Menschen treten in Konkurrenz zu uns. Warum habe ich trotz der besseren Qualifikation den Kürzeren gezogen? Wofür haben so viele für mich gebetet, wenn doch alles umsonst ist? Wir stehen in dieser Welt in der Konkurrenz und Menschen werden zu unseren Feinden, wenn wir nicht sehen, dass Gott auch souverän über Menschen herrscht. Menschen werden nicht unsere Feinde, wenn sie bevorzugt werden, sondern Auch das hat Gott in seiner Hand. In dem Zeugnis von Bettina gestern habe ich mit Freude wahrgenommen, dass sie ihre Prüfung exzellent abgeschlossen hat, obwohl sie überhaupt nicht sich vorbereiten konnte. Sie war für einen Menschen da. Sie hat ihr Herz, ihre Kraft für einen Menschen investiert, der jetzt ihre Hilfe brauchte und ist beschenkt worden. Nicht dieser Kranke ist ihr zum Feind geworden, dass sie sagte, der ist dran schuld, dass ich das vermassle oder so, sondern sie hat ihr Herz gegeben an einen Menschen und ist von Gott beschenkt worden mit einer Prüfung, die sie bestanden hat. Grandios. Meine Predigt, die ich im Waldgottesdienst, der unter Dach und Fach stattgefunden hat, bei euch, war das letztes Jahr oder dies? Letztes Jahr, genau. Die ist innerhalb von 20 Minuten entstanden, weil ich nichts hatte. Ich hatte nichts. Nichts. Ich hatte nichts in der Hand. Ich sagte, Herr, du weißt, dass ich nicht faul war. Ständig haben Menschen etwas von mir gewollt und ich bin nicht dazu gekommen, mich vorzubereiten. 20 Minuten und das Ding stand. Es war wahrscheinlich nicht das Schlechteste, aber ich würde sagen, nicht Menschen, die etwas von uns wollen. Menschen, die unsere Kraft fordern, sind unsere Feinde. Menschen, die uns vorgezogen werden, sondern Gott beschenkt uns, wenn wir unser Herz für Menschen geben. Gottes Wort sagt, Gott selbst ist der Richter. Den einen erniedrigt er und den anderen erhöht er. Ich erinnere mich noch sehr gut, nach 2 Jahren Bibelschule, große Not, kein Geld, kranke Tochter und große Not. Ich habe mich beworben und bei manchen Bewerbungen gab es eine Person, die mich nicht mag und dagegen gesprochen hatte und ich habe die Stelle als Prediger nicht bekommen. Nicht die Menschen waren meine Feinde, sondern Gott hat es wunderbar gemacht. Ich habe eine viel bessere Stelle bekommen, die meinem Naturell mehr entspricht, die beim Bibellesebund. Ich habe sie immer noch und bin absolut glücklich. Ich bin so glücklich in meinem Beruf, dass es mir fast peinlich ist, weil jeder meint, klagen zu müssen über das, was er tut. Aber ich tue genau das Richtige und habe Freude daran. Und dann denke ich, ja, Gott hat diese Menschen gebraucht. Ich muss nicht sagen, dass sie mir überaus sympathisch geworden sind, aber er hat sie gebraucht, um mich abzuhalten, dort eine Stelle zu bekommen. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott absolut souverän ist, können wir diese innere Balance behalten. Vertrauen schenkt uns diese Balance. Die müssen wir uns nicht ankrampfen, sondern sie ist einfach da. Und wir können sagen, okay, Gott lenkt auch Herzen. Ereignisse geben keinen Sinn. Das ist übrigens meine Familie. Ganz vorne meine Schwiegermutter und in dem Lila oder Pink oder wie ist meine Frau und die Töchter und Enkel. Ereignisse geben keinen Sinn. Herr, warum? Du darfst nicht nach warum fragen, das ist unbiblisch. Haben mal Russlanddeutsche zu einer Frau gesagt, deren Sohn sich erhängt hat. Und ich habe sie zur Seite genommen und sagte zu ihr, du, viele haben nach warum gefragt. Selbst Jesus im Garten Gethsemane oder am Kreuz. Warum, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gibt Situationen, da haben wir offene Fragen und wir dürfen sie fragen. Wir müssen sie nicht verkneifen. Wir werden unter Umständen keine Antwort bekommen. Aber wir dürfen fragen, warum? Warum hat Gott meine Frau todkrank werden lassen, bevor sie ihre Rente erreicht? Warum kann meine Frau ihre 92 Jahre alte Mutter nicht pflegen, die jetzt im Leeren hängt, die nicht weiß, wo wird sie bleiben? Warum? Das macht doch alles keinen Sinn. Wir hatten doch einen Plan. Und dieser Plan war nicht schlecht, das war ein Plan zugunsten dieser alten Frau. Warum? Wir sind nicht größere Sünder, wenn wir fragen, warum, aber wir werden unter Umständen keine Antwort auf diese Fragen bekommen. In 5. Mose 29, Vers 28 heißt es, vieles, was der Herr unser Gott tut, bleibt uns verborgen. Es ist doch so. Und meine Frau fragt immer noch, warum muss ich gehen und kann meiner Mutter nicht helfen? Warum wird sie in mein Grab hineinschauen müssen und nicht umgekehrt? Warum? Und ich werde meiner Frau nicht über den Mund fahren und sagen, sei ruhig, das fragt man nicht. Ist doch eine Frage, die mich auch beschäftigt. Da geht das ans Eingemachte, da geht es da bis dahin, dass es für uns absolut widersinnig ist. Vielleicht gibt es Menschen unter uns, die sagen, nee, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Ich kann diese Leute verstehen, aber ich mache uns Mut. Wir werden Gott nicht verstehen müssen, sondern vertrauen. Ist Gott auch darin, wo wir ihn nicht verstehen, auch der Gott, der immer noch gut ist? Ich habe gestern Abend bitter geweint, als ich gesungen habe, dass alle seine Wege gut sind. Das muss man immer wieder durchbuchstabieren. Aber Gottes Charakter ist gut. Gott ist nicht fies, Gott stellt uns kein Bein. Ob wir das erklären können oder nicht, spielt keine Rolle. Das ist der Halt, wenn uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und darum, zufrieden kommen mit Gott heißt, an sein Herz kommen und nicht an seinen Verstand. Und das Herz mit seinem Herzen zu verbinden, alles andere hält nicht. Wir werden mit offenen Fragen in die Ewigkeit hineingehen. Gottes Antwort an uns wird ausbleiben. Gott entschuldigt sich nicht. Er sagt, oh, da ist mein Fehler unterlaufen. Natürlich braucht deine Schwiegermutter eine Pflege. Sie hatte nicht. Natürlich brauchen die Kinder, das ungeborene Kind im Bauch meiner jüngsten Tochter, braucht es eine Oma. Ich habe das alles übersehen. Nein, Gott entschuldigt sich nicht. Und ist doch absolut gut. Ist doch absolut gut. Wir können daran nur festhalten, wenn wir unser Herz mit dem Herzen Gottes verbinden. Es braucht die Stille. Es braucht die bewusste Entscheidung. Ich bleibe vor dir, Herr, bis ich dein Herz berühre und du meines. Mit weniger will ich nicht leben. Und ich mache uns Mut. Legen wir diese Fragen beiseite. Es ist richtig, dass wir sie haben. Es ist richtig, dass sie uns schmerzen und es ist auch kein Zeichen von Unglaube, wenn wir darüber angefochten sind. Aber am Herzen Gottes finden wir auch darin Ruhe und es gibt wahrhaftig schlimmere Geschicke als das. Aber das eigene kommt einem immer am nächsten. Es gibt einen Frieden, der höher ist als alles, was wir je erklären könnten. Wenn wir Gottes Erfahrung in Worte fassen könnten, könnten wir es runter transformieren in Begrifflichkeiten, die für den Verstand zugänglich sind und es funktioniert nicht. Ich versuche immer wieder meinen Töchtern zu sagen, was ich mit Gott erlebe, was mir Gott bedeutet und kann es nicht in Worte fassen, weil ich es nicht runter transformieren kann. Friede Gottes, der höher ist als Vernunft, ist Friede Gottes, der unerklärbar bleibt, ist Friede Gottes, der in der Widrigkeit der Umstände bleibt, ist Friede Gottes, der im Unfrieden und in der Trauer und in der Verlustangst bleibt und mich und uns umfasst. Und ich mache uns Mut, an diesem Gott festzuhalten, der uns aus der Perspektive der Ewigkeit schenkt, wonach wir heute suchen. Aber der uns auch ein Stück Geborgenheit schenkt, Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Wie kannst du an diesem Gott festhalten? Die Fragen meiner Töchter sind ehrlich und meine Antworten auch. Ich verstelle mich nicht, ich spiele nicht Christsein, ich spiele nicht den Hoffnungsvollen. Und sie sehen meine Verlustangst, natürlich. Und ich mache uns Mut, haltet fest an diesem Gott oder kehrt um zu diesem Gott und liefert euch ihm neu aus. Denn dieser Friede ist unerklärbar, aber erlebbar. Wo bist du denn, Gott von damals? Er ist hier in unseren Herzen, er ist erlebbar. Aber wir müssen uns die Mühe machen, in die Stille zu gehen. Wir müssen uns die Mühe machen, auszuklinken aus unserem Alltag. Die Mühe machen, rauszukommen aus dem frommen Trott hinein in die Begegnung mit dem Herrn, in diese Herrlichkeit, die unbeschreibbar ist. Der Schritt zum Vertrauen ist etwas, was uns geschenkt wird. Jesaja sagt, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf den Wege, den du gehst. Er ist der, der uns durchträgt. Er leitet uns. Er ist für uns da. Ich bin es. Ich bin der Herr, dein Gott. Das dürfen wir immer wieder für uns beanspruchen. Hiob sagt, wir vernehmen ja nur ein Wispern von ihm. Wer könnte denn den Donner seiner Macht verstehen? Mir ist es so bewusst geworden, als ich Hiob gelesen habe. Hiob hat auf keine seiner Fragen, warum und so, eine Antwort bekommen. Nichts, gar nichts. Er hatte nur Begegnung mit Gott. Und Begegnung mit Gott ist höher und weiter als jegliche verstandesmäßige Antwort. Ich habe es dem David erzählt am Telefon, in der Nacht vom Montag auf Dienstag war meine Frau derartig neben der Mütze. Sie schrie nur noch vor Schmerz und schrie sterben, sterben und war so unruhig. Mir ist Angst und Bange geworden. Ich habe ihren Kopf in die Hand genommen und habe gebetet. Psalm 23. Was bleiben einem für Worte, wenn man keine mehr hat? Gottes Worte. Und während ich betete, wurde sie ruhig und sie hat den Rest des Psalmes mitgebetet. Und dann hat sie angefangen, Bibelworte zu rezitieren. Ich habe gemerkt, das sind Bibelworte nach Luther, Bibelworte, die sie in ihrer Teenagerzeit auswendig gelernt hat bei der Konfirmation. Ich bin zur Kommunion gegangen, ich verwechsle das immer, aber Konfirmation. Sie hat sie auswendig gelernt und hat sie rezitiert. Da wurde eine Stille auf ihrem Gesicht, war ein Frieden. Ich dachte, Herr, deine Gegenwart in diesem Schlafzimmer, Herrlichkeit. Ich habe den Atem angehalten, weil ich dachte, ich könnte ihn verscheuchen wie ein Reh, das auf die Lichtung trifft. Wunderbar. Friede Gottes, höher als alle Vernunft. Hier liegt unsere Chance. Hier liegt unsere Chance. Meine Frau lag ganz ruhig, die Augen zu, und ich dachte, sie ist hinüber. Sie ist in der Herrlichkeit. Ich habe das nur gedacht. Ich habe es dem David direkt gesagt, es hat mich so bewegt. Ich habe es nur gedacht. Und dann sagt sie, nein, ich lebe noch. Ich werde mich noch von unseren Kindern verabschieden. Dann, ja, Herrlichkeit Gottes. Das sind keine Erlebnisse, die unseren Verstand, unsere Fragen beantworten, die uns aber zeigen, dieser Gott ist erfahrbar. Ich mache hier an diesem Punkt mal Schluss, aber ich möchte einfach noch Nägel mit Köpfen machen und sagen, nee, doch eine noch. Ich möchte uns ermutigen, lasst uns Erfahrungen mit Gott notieren. Wir brauchen es. Es gibt Zeiten, da können wir so ausgebrannt sein, dass wir nicht mehr ein noch auswissen. Wo wir uns Herrlichkeit, Erfahrungen Gottes notieren, haben wir sie im Gedächtnis. Und das kann helfen. Wenn es nur noch Gedächtnis ist, ist es zu wenig, aber es ist schon mal das Fundament. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denke daran. Stell es dir vor Augen. Wenn du jetzt angefochten bist, schau hinein in die Geschichte Gottes mit dir. Darum ist es gut, immer wieder zu notieren in einer Art Tagebuch. Als uns bewusst wurde, dass unsere Zeit limitiert ist, habe ich zu meiner Frau gesagt, wir haben 41 Jahre Ehe, 41 Jahre geschenkt. Lass uns zuerst dankbar sein. Danken schützt vor Wanken. Wir haben das Leben, wir haben neues Leben und Gott hat ganz vieles hineingegeben. Es hilft uns, festzustehen. Okay, ich möchte zum Schluss kommen und einfach sagen, Macht Nägel mit Köpfen. Nehmt euch vor. Ja, ich will. Nicht ich wünsche mir, ich will. Wieder nah an das Herz Gottes kommen. Ich reserviere mir eine Stunde, einen halben Tag in der Stille und werde dem Herrn Gelegenheit geben, mich neu auf ihn einzulassen. Vielleicht ist jemand zum ersten Mal oder hat jemand noch keine Beziehung, weil er sagt, nee, ich verstehe Gott nicht. Ich mache denen Mut, die noch keine Beziehung zu Gott haben. Ich mache denen Mut, die Gott noch ablehnen, weil er so widersprüchlich erscheint, weil er in seiner Art und Weise, wie er agiert, nicht wirklich begreifbar ist. Ich mache euch Mut und sage, vergesst es, Gott erklären zu können. Vertrauen ist ein Schritt über die Bordwand unseres Bootes hinein in etwas Unbekanntes. Aber wo der Herr uns begegnet, trägt das Wasser. Wir können auf dem Wasser gehen. Wagt es und ihr werdet gewinnen. Ich bete noch. Vater, wie können wir von dir reden, wo wir dich weder sehen, noch hören, noch riechen, noch schmecken, noch antasten können? Wir können es, weil du aus der Verborgenheit heraustrittst und dich unserem Herzen offenbarst. Wir können es, weil du der Lebendige bist, weil du ein Gott bist, der Rede, der unsere Herzen berührt. O Vater, und ich bitte dich, dass du jeden von uns berührst, der bereit ist, sein Herz zu dir zu erheben, sein Herz dir zuzuwenden, damit du mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe es ausfüllst. Dass du, der lebendige Gott, das Wunder der Begegnung mit dir schenkst, wo alle unsere Fragen verstummen, wo unsere Trauer dem Frieden weichen, den du gibst, wo wir uns dir ausliefern können. Du nimmst uns an dein Herz und du bringst uns ans Ziel. Und ich bitte, Herr, dass du jedem, der es will, diese Gewissheit ganz tief hineinzängst und sie hindurchträgt. Und dahin führt, Herr, dass wir in unserer Ehrfurcht vor dir wachsen, in unserer Hingabe zu dir zunehmen und deine Nähe immer wieder suchen. Schenke uns diese konstruktive Unzufriedenheit mit dem, was ist, und lass uns danach streben, mit jeder Faser unseres Lebens deine Nähe zu suchen. Denn das ist allein, was zählt. O Vater, beantworte du jedes Suchen damit, dass wir finden. Für die, die dich noch nicht kennen, Herr, dass sie dich, den lebendigen Gott, finden und dich erfahren als den, der trägt. Und für all die, Herr, die abgeirrt sind, für all die, die in einer Belanglosigkeit gelandet sind, Herr, dass sie sich wieder aufrappeln und sagen, ja, ich will diesen Impuls von diesem Wochenende aufnehmen in meinen Alltag und will anders leben als zuvor. Du kannst es tun und du willst es tun. Amen.